Die Grundlage dieses Beitrags ist ein Artikel, den ich für meinen Blog herrlarbig.de unter dem Titel E-Books versus Papierbücher vom Kulturwandel und notwendigen Lernprozessen in der Schule verfasst habe. Als Vorteil von Papierbüchern wird immer wieder deren Haptik angeführt. Es sei ein sinnliches Erlebnis, das Papierbücher vermitteln, da neben dem Seh- und dem Tastsinn oft noch der Geruchssinn eingebunden sei, dem der doch sehr unterschiedliche Geruch von Büchern schmeichle. An dieser Stelle werfe ich dann häufig ein, dass auch ein Lesegerät für digitale Bücher ein haptisches Erleben ermögliche, denn je nach Qualität und Verarbeitung des Lesegeräts gibt es angenehme sinnliche Reize, die von ihm ausgehen. Die liegen einfach hin und wieder auch ziemlich gut in der Hand. Die Haptik ist nicht der große Unterschied. Und diese ist wohl in den seltensten Fällen gemeint, wenn Leser von Papierbüchern deren Vorteile betonen wollen. Was aber gemeint ist, hat mit der Organisation von Inhalten zu tun, die im Buch anders erfolgt als bei einer digitalen Datei, die ich auf dem E-Book-Lesegerät aufrufe. Lese ich ein analoges Buch und suche in diesem bestimmte Stellen, so hilft mir häufig das Verhältnis von Seiten vor und Seiten nach der Stelle, die ich suche. Ich weiß in der Regel, ohne dass ich bewusst darauf geachtet hätte, an welcher Stelle im Buch das Gesuchte in etwa zu finden ist. Das liegt am Konzept der Seiten, die das analoge Buch prägen. Blatt liegt auf Blatt und gibt dem Buch eine bestimmte Dicke. Wenn ich lese, weiß ich also immer, wo im Buch ich mich gerade befinde. Bin ich am Anfang, so ist die linke Seite des aufgeschlagenen Buchs dünn und die rechte hingegen sehr dick. Steht eine Stelle in der Mitte, sind linke und rechte Seite gleich dick. Steht die Stelle gegen Ende des Textes, so ist die rechte Seite sehr dünn und die linke Seite dick. Kurz gesagt, bei analogen Büchern habe ich neben der Breite und der Höhe des Buchs zusätzlich noch dessen Tiefe, in der die Information meinen Sinnen angeboten wird. Diese Orientierungshilfe gibt es beim digital gelesenen Buch nicht. Dort wird zwar angegeben, wie viele Prozent eines Buchs ich gelesen habe, aber eine Prozentzahl ist weit weniger eingängig und wird weit weniger selbstverständlich nebenbei zur Kenntnis genommen als das Verhältnis von bereits gelesenen und noch zu lesenden Seiten beim Papierbuch. Der Wegfall dieser Tiefe bei E-Books mag es sein, was in vielen Fällen tatsächlich gemeint ist, wenn von der besseren Haptik gesprochen wird, die analoge Bücher auszeichnen. Und viele erleben es nachvollziehbar als Mangel, dass der Umfang des Buchs bei digitalen Büchern nicht mehr in gleicher Weise unmittelbar sinnlich erfahrbar ist. Das digitale Buch hingegen bietet dem Leser, der intensiv mit einem Text interagiert, neben der Möglichkeit der Anstreichungen und Notizen die Möglichkeit, im Text direkt nach Wörtern oder ganzen Phrasen zu suchen, ohne große Probleme statistische Verfahren zur Textauswertung zu verwenden und außerdem eine größere Zahl an Büchern mit sich zu führen. Digitale Dateien wiegen einfach nichts. Wer einmal einen Karton mit Büchern gehoben hat, weiß diesen Unterschied bestimmt zu schätzen. Darüber hinaus bieten sich beim digitalen Buch einfachere Möglichkeiten für Wörterbuchfunktionen, die gerade bei fremdsprachigen Texten ein flüssigeres Lesen erlauben, als es bei der Notwendigkeit der Nutzung eines analogen Wörterbuchs der Fall wäre. Das analoge und das digitale Buch sind also nicht nur durch die Übertragung eines Inhaltes von einem Datenträger, dem Papier, auf einen anderen Datenträger, die Festplatte, voneinander zu unterscheiden. Das Buch aus Papier und das Buch als Datei bieten unterschiedliche Interaktionsmöglichkeiten mit dem Inhalt an. Mag der Inhalt identisch sein, die Art des Umgangs mit ihm ist eine andere, sodass sich auch der Text in gewisser Weise verändert. Form und Inhalt hängen bei allen per Datenträgern verbreiteten Inhalten zusammen. So konnte der Pergament- und Papyrus-Kodex die Schriftrollen ablösen, weil er mehr Inhalt in transportablerer Form aufnehmen konnte. Dadurch verbreiteten sich die Inhalte zudem schneller, weil sie an Mobilität gewannen. Das ist womöglich einer der Gründe, warum sich zum Beispiel das Christentum so schnell ausbreiten konnte, Der Kodex machte es möglich, die Botschaft leicht zu verbreiten, und der Kodex war zu der Zeit, in der sich diese Botschaft verbreitete, tatsächlich ein neues Medium, das man nutzen konnte. Der Buchdruck dann veränderte nicht den Datenträger als solchen, sondern führte vor allem zur schnelleren Verbreitung von Inhalten, weil sie in größerer Zahl zur Verfügung standen. Machte der Kodex dem Wissen seiner Zeit im gewissen Sinne Beine, so streute das mit beweglichen Lettern gesetzte und gedruckte Buch das Wissen weiter. An die Stelle der Handschrift, die die Kodizes des Mittelalters prägte, trat nun der Buchdruck, der aus exklusiven Wissensträgern, die an einzelnen Orten in Bibliotheken zu finden waren, große Auflagen machte, so dass jeder, der oder die es wollte, deutlich leichteren Zugang zu dem Wissen bekommen konnte. Die Erfindung des Kodex veränderte den Datenträger, bediente sich aber weiterhin bei der Handschrift. Also aus der Schriftrolle wurde das an Form, was wir heute als Buch kennen, aber die Art und Weise, wie Daten aufgetragen wurden, waren nach wie vor handschriftlich. Die Erfindung des Buchdrucks dann veränderte die Form der Produktion, während der Datenträger selbst weiter das Papier in Form von Kodizes, Büchern, blieb. Das ist natürlich immer vereinfachend gesprochen, denn das Buch hat sich in Sachen Papierqualität und Verarbeitung natürlich im Laufe der Zeit auch verändert, aber das Grundkonzept blieb doch über viele hundert Jahre gleich. Die Digitalisierung nun verändert sowohl den Träger der Informationen als auch die Produktion und die Verbreitungswege von Informationen. Wenn sich auch das Zeichensystem, die Buchstabenschrift, zumindest an der sichtbaren Textoberfläche durchhält, so hat sich deren Erstellung, Gestaltung und Verbreitung im Kontext der Digitalisierung nahezu gleichzeitig verändert. Mit der Digitalisierung wird eine noch größere Verbreitung von Wissensbeständen ermöglicht, als es der Buchdruck bereits zu leisten vermochte. Gleichzeitig werden die Formen der Interaktion mit den Inhalten verändert. Außerdem bildet sich hinter der sichtbaren Textoberfläche ein weiterer Text in Form des digitalen Codes, der die Darstellung der Zeichen als vertraute Buchstaben und Zahlen ermöglicht. Dieser digitale Code aber ist es, der, ähnlich den beweglichen Lettern, die Gutenberg für seinen Buchdruck benutzte, dem Wandel gemeinsam mit der Nutzung des elektrischen Stroms zugrunde liegt. Damit verbunden ist ein drastisches Wachstum der Zahl zur Verfügung stehender Informationen, deren Wahrheitsgehalt freilich nicht mehr in dem Maße vorausgesetzt werden kann, wie man es in Zeiten tat, in denen der Zugang zu den Massenmedien durch kontrollierende Türhüter limitiert war. Es gehört zur Dialektik der Digitalisierung, dass die mit dieser einhergehenden Demokratisierungsoptionen gleichzeitig zu einer größeren Unschärfe in Sachen Zuverlässigkeit von Informationen führten. Hatte man im analogen Kontext im Idealfall die Türhüter als Qualitätssicherer, so benötigt man im digitalen Zeitalter Mechanismen der Qualitätsvergewisserung. Im Grunde muss man bei jeder Information die Frage nach Indizien stellen, die für deren Zuverlässigkeit sprechen. Dabei kann man Bewertungssysteme nutzen, doch faktisch kommt man auch nicht darum herum, im Kontext des Digitalen Strategien zu entwickeln, die es einem ermöglichen, den Geltungsanspruch einer Information zu bewerten. Damit das möglich ist, muss man allerdings eine transparente Darstellung der Entstehung, der Genese einer Information voraussetzen. Dabei kann man auch auf alte Türhüter zurückgreifen. Vielleicht verschwinden gedruckte Zeitungen im Laufe der nächsten Jahre. Das Geschäftsmodell des Journalismus muss damit noch lange nicht verschwinden, wenn es durch zuverlässige Qualität gelingt, die Nutzer des Dienstes Journalismus davon zu überzeugen, dass der Journalismus unabhängig vom genutzten Datenträger einen Wert hat, den Menschen zu zahlen bereit sind. Zudem kann man auf erlernte Strategien zurückgreifen, die Kriterien zur Verfügung stellen, mit deren Hilfe eine Information auf deren Zuverlässigkeit überprüft wird. Das alles heißt, dass Digitalisierung mit Lernprozessen verbunden ist. Wer diese Lernprozesse nicht durchläuft, wird kaum kompetent in dieser sich verändernden, digital geprägten Welt leben können. Wer diese Lernprozesse allerdings aktiv verweigert, kann unter Umständen mit dazu beitragen, dass immer weniger Bürger und Bürgerinnen in der Lage sind, die verfügbaren digitalen Datenträger im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu nutzen oder über deren Nutzung in einen reflektierenden Metaprozess zu gelangen. Dabei ist die Gewöhnung an einen Datenträger mit der mit ihm verbundenen Implikationen ein Lernprozess. Wir sind so an Bücher gewöhnt, wie wir einst an Schreibmaschinen für die Gestaltung von Text mit Druckschrift gewöhnt waren. Brauchte man einst für Kopien Kohlepapier, so kann man heute von einem digitalen Dokument unendlich viele Kopien erzeugen. Bei der Gestaltung von Textdokumenten ist der Lernprozess hin zum Digitalen sehr fortgeschritten. Bei der Lektüre von Textdokumenten hingegen stehen wir bei diesem Lernprozess an vielen Stellen noch am Anfang. Der Ort, an dem diese Lernprozesse angeleitet, initiiert werden müssen, ist in der bundesrepublikanischen Gesellschaft zugleich der Ort, an dem die Skepsis gegenüber der Digitalisierung verbreiteter zu sein scheint als in anderen Kontexten. Schulen sind nach wie vor nicht zuverlässig und in der Breite dazu in der Lage, das Lernen, die Kritikfähigkeit im Kontext der Digitalisierung so zu begleiten, dass es eben nicht vom Zufall abhängt, ob Jugendliche die nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten zum angemessenen Umgang mit digitalen Informationen im schulischen Kontext erwerben können, wozu unter anderem die Kritikfähigkeit gegenüber Prozessen der Digitalisierung gehört. Um zum Buch zurückzukommen. Während wir das analoge Buch aus Papier nach wie vor gut im Rahmen der von uns erlernten Muster des Lesens aufzunehmen und zu bearbeiten wissen, verlangt das digitale Buch von uns, in einen Lern- und Gewöhnungsprozess einzutreten. Es muss gelernt werden, wie man mit den veränderten Möglichkeiten des Datenträgers zu arbeiten vermag, und man muss sich gleichzeitig daran gewöhnen, dass Texte die Dimension der Tiefe im Sinne von Seitenzahlen verlieren. Dies ist allerdings viel mehr als eine Frage der Haptik. Wir leben mitten in einem Kulturwandel, den es nicht zu erleiden, sondern zu gestalten gilt. Schulen allerdings haben sich allzu oft gegen einen aktiven Weg der Mitgestaltung des Prozesses entschieden, weil sie oft so handeln, als ginge die Digitalisierung wieder weg, als handle es sich bei ihr um einen Schnupfen, der kommt und wieder geht. Bislang spricht nichts dafür, dass die Digitalisierung ein vorübergehendes Phänomen ist. Entsprechend ist es wichtig, in den Schulen nicht nur über den Prozess der Digitalisierung zu reflektieren, sondern darüber hinaus Fertigkeiten zu erlernen, mit diesem Prozess produktiv und reflexiv umgehen zu können. Dass diesen Schulen thematisiert und zum selbstverständlichen Bestandteil der Lernkultur wird, ist bislang noch von Zufällen und persönlichen Geschmäckern von Entscheidungsträgern abhängig. Eine solche Zufälligkeit dessen, was man in und zu diesen Prozessen der Digitalisierung lernt, kann sich ein allgemeinbildendes Schulsystem in Zeiten eines tiefgreifenden, revolutionären Veränderungsprozesses in einem wohlhabenden Land allerdings nicht leisten, wenn das Land im Rahmen der Digitalisierung weiterhin eine relevante Rolle im internationalen Kontext spielen will.